Jesaja 8, 23 bis 9, 6. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Sohn geboren, ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Erweise dich, erweise deine Gegenwart in deinem Wort. Amen. Im Herrn Jesus, geliebte Gemeinde, ich möchte uns als Weihnachtsbotschaft von diesem Text in vier Abschnitten dieses Wort nahebringen. Erstens Gottes Eifer. Zweitens Gottes Licht, drittens Gottes Kind und viertens, glaubst du das? Erstens Gottes Eifer. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. So heißt es ganz am Ende. Eifert Gott? Der Eifer Gottes, klingt das nicht menschlich, allzu menschlich? Wir modernen Menschen mögen das nicht besonders. Wenn man schon damit rechnet, dass es einen Gott gibt, dann doch bitte eine Person, die sich nicht von solchen zweifelhaften Gefühlen leiten lässt. Wenn man schon einen Gott akzeptiert, dann bitte einen, der möglichst gewaltfrei und sanft alles zum Guten lenkt. Deswegen passt ja die Botschaft von der Krippe auch viel besser in die Zeit und wird viel intensiver gefeiert als der Karfreitag, wo es so gewaltsam zugeht. Aber Zorn und Eifer, das passt nicht in eine moderne, tolerante Gottesvorstellung. Es passt nicht in eine sozialverträgliche Religion. Da heißt es rasch, wer noch an den Zorn Gottes oder an sein gewaltsames Eingreifen glaubt, der wird wohl bald einmal auch mit Kopfnicken dabei stehen oder selber es anstiften, dass Menschen Bomben legen. So wird die Theologie heute in den Dienst des sozialen Friedens gestellt, mehr als in den Dienst der Wahrheit. Und gerade auf diese Weise gefährdet ein liberales Christentum den Frieden und die Einheit der Gemeinde wie der Gesellschaft. Was ist denn die Liebe Gottes? Hat die etwas mit Eifer zu tun? Seine Liebe ist nicht kalt, nicht distanziert, nicht lau oder gleichgültig. Seine Liebe ist heiß und er will zurückgeliebt werden von uns. Gott liebt mit einer aktiven, nicht mit einer passiven Liebe, die verändert und eingreift, auch dort, wo der Mensch es gar nicht will. Gott ist zwar nicht im destruktiven Sinne gewalttätig, wenn er erlöst, aber im positiven Sinne gewaltig. Maria preist es in ihrem Loblied: Er übt Gewalt mit seinem Arm, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. So singt Maria im Magnificat. Schon Hanna im Alten Testament sang: Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Eifer Gottes, seine Glut eigentlich, das Feuer seiner Liebe und Heiligkeit, hat zwei Seiten. Die Liebesglut hat als Kehrseite die Zornesglut gegen alles, was die Liebe zwischen dem Herrn und seinem Volk antastet. Also die ganze Geschichte hier steht unter der Perspektive: Der Eifer des Herrn wird es tun. Er wird nicht ruhen, bis alles sich hier erfüllt. Dann hat auch er seinen Sabbat. Zweitens, und jetzt von vorne, Gottes Licht. Wir erfahren bei Jesaja, wie der Zorn des Herrn über den Ungehorsam seines Volkes dieses Volk in die tiefste Finsternis stößt. Sie aber dort ein großes Licht schauen lässt. In der dunkelsten Finsternis lässt Gott das hellste Licht erstrahlen. Als ich ganz unten war, da zogst du mich hoch. So heißt es bei Manfred Siebald. In der dunkelsten Finsternis lässt Gott ein Licht aufstrahlen. Gerade in den Landstrichen, und die werden ja hier erwähnt, mit dem Galiläa der Heiden, Naphtali und Sebulon, in diesen Landstrichen, wo die Assyrer zur Zeit Jesajas die größten Verheerungen angerichtet haben, also dort, wo der Herr die schlimmsten Strafen über Israel gehen ließ, wo nur noch ein kleiner Rest verblieb, dort beginnt das Heil. Genau dort, wo die Menschen in Finsternis sitzen, wird es hell aufstrahlen. Der Eifer des Herrn tut es. Der Evangelist Matthäus erkennt genau diesen Zusammenhang, als Jesus auftritt, als Jesus nach Galiläa ging. Wir sehen hier Matthäus 4, als Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, und hier kommt unser Text: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Kommen Jesu ist das große Licht, natürlich nicht beschränkt auf Sebulon und Naphtali. Auch um die Hirten, die des Nachts ihre Herden hüteten bei Bethlehem, wurde es in der Nacht der Geburt Jesu hell. Und der Andi hat uns schon aus Lukas 2 vorgelesen: Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Hier wird es Licht, auf ganz neue Weise. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Große Freude für alles Volk. Also das Geschenk für die ganze Welt. Wer Jesus hat, für den weicht die Finsternis. Der erste Johannesbrief hat das zur Zentralbotschaft gemacht. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1. Das helle Licht wird in den Versen 2 bis 4 in Jesaja 9 dadurch konkret, dass der Herr eine neue Freude heranführt, wie man jubelt über die eingefahrene Ernte und wie man sich über die Beute nach einem Sieg freut. Die ersten Wörter des zweiten Verses finden wir in den Übersetzungen sehr unterschiedlich wiedergegeben. Wir haben hier vor uns: Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. In der alten Lutherbibel heißt es: Du machest der Heiden viel. Und in der Zürcher Übersetzung lesen wir: Du hast die Nation zahlreich werden lassen. Ich denke, der hebräische Text legt es nahe, so zu übersetzen, wie hier die Zürcher und die englischen Übersetzungen es bringen. Du hast die Nation, und zwar Einzahl, zahlreich werden lassen. Es geht nicht um heidnische Nationen, sondern um die Nation, die vorher im Gericht verkleinert worden war und die jetzt wieder wachsen darf. Die Verse 3, 4 und 5 beginnen dann alle mit einem Denn. Jedes Denn baut auf dem vorigen auf. Vers 3, du hast ihr drückendes Joch und so weiter zerbrochen. Freut euch also am Gericht Gottes. Darüber soll sich das Volk Gottes freuen, dass der Herr selbst eines Tages das Joch zerbricht, das die Bedränger auf die Schultern der Gläubigen legen. Er zerbricht den Treiberstecken. Es wird nämlich sein wie am Tag Midians. Also wie in der Zeit Gideons, der alle mutlosen Krieger nach Hause schickte und dann mit einer zahlenmäßig völlig unterlegenen Mannschaft in den Krieg gegen die Midianiter zog. Ich habe die ganze Geschichte für die Predigt nochmal nachgelesen im Richterbuch Kapitel 6 und 7. Und da kommt mir die Gänsehaut, wenn ich diesen Vorgang lese. Die Midianiter hatten wirklich die Macht. Das Richterbuch erzählt, wenn die heranzogen, dann versteckten sich die Israeliten in Schluchten und Höhlen. Die hatten richtig die Hosen voll. Und gegen diese Midianiter berief sich Gott einen gewissen Gideon. Gideon sollte Israel gegen die Midianiter versammeln, gegen sie in den Krieg ziehen. Und hier kommt die nächste Mutprobe. Gideon hätte über 30.000 Soldaten zur Verfügung gehabt, aber von diesen ursprünglich 30.000 nahm er nur noch 300 mit. Extra wenig, damit nicht Israel sich rühmen könnte, sich selber gerettet zu haben. Und welche Aufgabe hatten diese 300? Die hatten nur die Aufgabe, so richtig Krach zu machen, während der Herr die Feinde so in Verwirrung brachte, dass eines jeden Schwert gegen den anderen war. Krach machen, sodass eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und Jesaja sagt, so ein Tag Midians wird wieder passieren. Und uns allen zum Trost sagt er auch, es wird wieder so sein, die Feinde des Gottesvolkes werden sich gegenseitig ins Verderben stürzen. Aber das Gottesvolk wird bewahrt bleiben in Ewigkeit. Was einmal war, kann wieder passieren. Ricarda Huch hat einmal die Schriftstellerin Ricarda Huch hatte einmal formuliert, dass die Bibel voll ist mit alten Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Nun vielleicht nicht gerade jeden Tag, aber es passieren bestimmte Dinge in neuen Tonarten, in neuen Variationen immer wieder. Und so hat Jesaja auch das Geschichtsbuch Israels gelesen, das Richterbuch. Nicht nur als Vergangenheit, sondern so, dass sich die Ereignisse wiederholen können. Deswegen spricht Jesaja von einem Tag Midians. Was Gott früher fertiggebracht hat, kann er auch wieder tun. Und das ist wunderbar. Und schon hier taucht die Frage auf, wer denn im Wiederholungsfall der neue Gideon sein würde? Und die Antwort finden wir gleich in den Versen 5 und 6. Und wir bleiben jetzt noch für einen Moment hier im Vers 4. Da heißt es, dass die Stiefel und Mäntel der Soldaten verbrannt werden. So war es vielleicht auch beim Tag Midians, auch wenn Richter 7 bis 8 das nicht exakt berichtet. Jedenfalls war dort eines jeden Schwert gegen den anderen. Übertragen sagt Jesaja, alle militärische Ausrüstung. Und ich sage es mal etwas konkreter, auch für heute anwendbar, alles, womit Unrecht gewaltsam gegen das Gottesvolk durchgesetzt wird, wird vernichtet werden. Alles, womit Unrecht gewaltsam gegen das Gottesvolk durchgesetzt wird, das wird vernichtet werden. Jesaja spricht in Vers 3 von der politischen und wirtschaftlichen Bedrückung, also Zwangsabgaben, Zwangssteuern für ungerechte Dinge, Tribute, Truppengestellung. Die Söhne des Volkes werden eingezogen. Und Vers 4 spricht von der militärischen Bedrückung. Alles das soll eben beseitigt werden. Also die Botschaft von 3 und 4, alles, womit Unrecht gewaltsam gegen das Gottesvolk durchgesetzt wird, wird vernichtet werden, und zwar durch sich selbst, wie eben am Tage Midians. So, und von da aus gehen wir jetzt in diesen Schlussteil mit dem Vers 5. Der Vers 5 bringt das dritte und das wichtigste Denn, also die wichtigste Begründung, warum dem Volk ein Licht leuchtet. Damit bin ich bei drittens Gottes Kind und Gottes Sohn. Dieses Denn ist das Wichtigste, denn jetzt wird gesagt, welcher Art der neue Gideon sein wird. Allein mit seinem Kommen, allein mit seiner Herrschaft ist zu erwarten, dass die Bedrückung aufhört. Es ist ein Kind, ein Sohn. Wie es Psalm 8 sagt, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Psalm 8. Manche Ausleger meinen, es ginge hier nur um die Einsetzung zur Herrschaft. Und die Geburt soll nur andeuten, dass der König im Sinne der Weissagung Nathans an David ein Adoptivsohn Gottes sein würde. Dann aber kommt der ganze Text in Schieflage. Dann haben wir hier nicht einen menschgewordenen Gott, sondern einen durch menschliche Vorstellungen vergöttlichten Menschen. Also es geht nicht um eine Adoption, wenn er hier Gott genannt wird, zum Gottes Sohn, sondern darum, dass Gott selbst in diesem Kind erscheint. Die Namen, die dieses Kind trägt, zeigen es überdeutlich. Und diese Namen werden nicht zum Spaß gegeben. Sie sind kein übertreibender Hofstil von Schmeichlern. Sie zeigen wahrheitsgemäß das Wesen dieses Kindes an. Ich zähle mit Händels Messias, hier nochmal rechts klein zu sehen. 5 Namen, nicht 4. Wunder, Rat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Erstens Wunder. Der Sohn ist wirklich ein Wunder. Er ist das Zeichen, geboren von der Jungfrau nach Jesaja 7. Er tut Wunder, er heißt Wunder. Seit dem Schilfmeerdurchzug lobt Israel seinen Gott als den, der unvergleichlich Wunder tun kann. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist. 2. Mose 15. Als der Engel den künftigen Eltern von Simson ankündigte, sie würden einen Sohn haben, fragte Manoach, also der Vater des künftigen Simson, nach dem Namen des Engels. Die Antwort lautete: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja Wunder. Richter 13, 18. In der Lutherbibel liest sich die Antwort als Ablehnung der Frage: Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Zugleich deutet sich an, der Name ist wirklich Wunder, er tut Zeichen und Wunder. Jesus selbst hat sich mit einem Wunder gleichgesetzt. In Matthäus 21, Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, nach Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen und er nicht es, ist ein Wunder vor unseren Augen. Er, der Herr, der Bauleute, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist das Wunder. Zweitens, Rat oder Ratgeber. Er allein kann raten. Mein Schöpfer groß von Rat, singen wir in Macht hoch die Tür. Er ist der, der niemanden zur Hilfe braucht, sich raten zu lassen. Ganz allein, in vollkommener Weisheit hat er ein wunderbares Universum mit all seinen Geheimnissen und verborgenen Verbindungen geschaffen. Er wird auch in vollkommener Weise seinem Volk zu Hilfe eilen, wenn die Zeit dafür da ist. Jesaja 40 heißt es: Wer bestimmt den Geist des Herrn? Welcher Ratgeber unterweist ihn? So ist er, der Ratgeber par excellence. Drittens, Gottheld. Das Kind ist Gott. Man mag das als Beleidigung der Vernunft empfinden, doch darin besteht die Weisheit Gottes, an der die Weisheit der Welt zuschanden wird. Das Kind ist Gott, nicht weniger. Nicht ein vergotteter Mensch, sondern der menschgewordene Gott. Deswegen ist die besondere Geburt aus einer Jungfrau unverzichtbar für den Glauben. Schon in Jesaja 7, in der Immanuel-Weissagung, wird das von Jesaja behauptet. Übrigens zählt dieser Name, Gottheld, auch im Judentum zu den 8 Namen des Messias. Es ist also keine künstlich-christliche Aneignung des alttestamentlichen Wortes. Viertens, daraus folgt der Ewigvater. In dem Sohn ist der Vater gegenwärtig. Hat der Vater im Himmel einen Sohn, Jesus Christus, so ist dieser Sohn auch der Vater seines Volkes. Johannes 3 lesen wir: Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und Johannes 14: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die beiden Namen, Gott und Vater, finden sich sachlich auch in dem Immanuel, also in dem Namen des Kindes von der Jungfrau, wieder. Und schließlich, er ist der Friedefürst, der Friede in Person und der den Frieden selber herstellen kann. Jesus Christus ist unser Friede. Epheser 2. Diese fünf Namen enthüllen damit das Wesen seiner Person. Er ist beides vollkommen, Gott und Mensch. Und das Wesen seiner Regierung enthüllt sich in Vers 6. Das Wesen seiner Regierung enthüllt sich, indem gesagt wird, es ist vollkommen gerecht und, ich unterstreiche, deshalb ewig. Er ist vollkommen gerecht, also seine Regierung ist vollkommen gerecht und deshalb auch ewig. Ich unterstreiche das deshalb, weil kein weltliches Reich, das mit menschlichen Machtmitteln errichtet wird, dauerhaft Bestand haben kann. Da überall Ungerechtigkeit anzutreffen ist, wird es immer einen Tag Midians geben müssen, an dem der Herr das Böse und die Bösen sich gegen sich selbst wenden lässt. Anders gesagt, ohne Jesus Christus als den König kann es keinen echten Frieden geben, allenfalls einen Waffenstillstand. Denn er ist der Friede. Nur müssen wir wirklich das Neue Testament zu Hilfe nehmen, um nicht in schwärmerische Missverständnisse zu verfallen. Jesaja schaut das erste Kommen Jesu, seine Menschwerdung, mit Ereignissen seines zweiten Kommens zusammen. Es liegt noch einiges dazwischen, zwischen Menschwerdung und der wunderbaren, sichtbaren Regierung des Herrn. Mit der Geburt des Kindes allein ist der Treiberstecken noch nicht zerbrochen. Das Kind muss noch auf den Thron gelangen. Und wenn wir diese beiden Aspekte zusammennehmen, dann haben wir in Jesaja 9 den ganzen heilsgeschichtlichen Weg vor uns. Von der Krippe zum Kreuz, zur Auferstehung, Himmelfahrt und Überwindung aller Feinde. Nur, wann werden die Soldaten das Volk in Ruhe lassen? Wann werden Stiefel und Mäntel verbrannt? Nicht nur in der Zeit Jesu, auch in unserer Zeit ist diese Frage nicht verstummt. Und sie wird auch nie verstummen, bis Jesus Christus wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit als der Friedefürst. Jesaja selbst hat in den hinteren Teilen seines Buches gezeigt, dass der Messias leiden, sterben und auferstehen müssen wird, um die Schuld seines Volkes zu sühnen. Ja, Jesus selbst kündigt an, dass wir von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werden oder sie erleben müssen, von Verfolgung, Erdbeben und Hunger, dass sogar die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Und dann erst wird das Zeichen, das Wunderzeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Er kommt mit den Wolken des Himmels. Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er ist der neue Gideon. Jesus Christus schafft einen neuen Tag Midians beim letzten Gericht. Viertens, glaubst du das? Faszinierend und für den Glauben an Jesus Christus grundlegend sind die jubelnden Ausrufe der Verse 5 und 6. Jesaja spricht im Wir-Stil der geretteten Gemeinde. Uns ist ein Kind geboren. Und deswegen singen die Chöre es mit. Uns ist der Sohn gegeben und wir vertrauen seiner Herrschaft. Jesaja spricht im Wir-Stil der geretteten Gemeinde und er legt es uns in den Mund, was wir von Jesus singen sollen. Händels Messias ist dafür ein wunderbares Denkmal. Bleibt eben die Frage, können wir dies fröhlich mit bekennen? Können wir einstimmen und mitsingen? tun wir es mutig. Wir sind es der Welt und unserem Herrn schuldig. Es gebührt ihm diese Ehre, von ihm so zu sprechen. Und ich glaube, dass es in der heutigen Lage, in der wir wieder Finsternis erleben, besonders nötig. Unsere Obrigkeit hat eine heilige Grenze überschritten. Sie hat in den Gottesdienst der Gemeinde Jesu hinein regiert. Und das ist ein gravierendes Zeichen in unserer Zeit, was uns sehr wach machen sollte und auf das Eigenrecht der Gemeinde über ihren Gottesdienst zu bestimmen, viel mehr achten sollten. Ich bin immer noch Demokrat, aber ich glaube, dass wir in eine neue Phase eingetreten sind. Die Phase eines erstarkenden Staates, der jetzt testet, wie viel Eingriffe und Einschnitte ins öffentliche, private, kirchliche Leben durchgesetzt werden können. Wir sind gut beraten anzunehmen, dass die Regierungen dieser Welt, die sich an die neue Machtfülle gerne gewöhnt haben, diese nicht so leicht wieder hergeben werden. Aber wir wissen, das Kind, der Sohn, wird der König aller Könige und der Herr aller Herren. Alle Regierungen, für die nicht mehr gilt, dass sie Diener Gottes sind, nach Römer 13, die werden ersetzt und empfangen ihr Urteil im jüngsten Gericht. Ihre Schwerter werden sich letztlich gegen sich selbst richten. Darum, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, fürchten wir uns nicht, auch wenn die Welt tobt und wenn die christliche Moral, wenn der Eifer Gottes lächerlich gemacht wird und verworfen wird. Es wird einen Tag Midians geben. Und den neuen Gideon gibt es jetzt schon. Sein Name heißt Wunder, Rat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Amen.